Hallo, einen wunderschönen Tag, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Mit begrüßen darf ich heute den Mo.
Hey, servus.
Servus, Mo. Ich sitze hier und schwitze und...
und das Geheimnis und was nicht geheimt ist, gut.
Ja, das ist jetzt so, das ist, ohne Scheiß, es regt mich wirklich auf. Ich bin, also von der Arbeit, ich bin circa 1 bis 2 Tage im Homeoffice und ich habe von 5 Stühlen, die ich für mein Esszimmer, für unser Esszimmertisch habe, da stehen 4 dran und den 5. habe ich halt hier am Schreibtisch. Und das ist halt kein guter. Da ist halt auch hinten, also es ist kein Schreibtischstuhl, es ist quasi ein Esszimmerstuhl, Stoff, überall dicht außenrum, also kommt keine Luft rein. Und hier beim Büro habe ich halt so ab 13 Uhr die Mittagssonne bis 18 Uhr. Und ja, das ist leider nicht sehr angenehm. Deswegen ist jetzt so die nächste Anschaffung erstmal ein vernünftiger Stuhl. Weil ich immer so, keine Ahnung, ich war nie so happy mit den Schreibtischstühlen, die ich hatte. Und dann habe ich immer, weißt du was, fuck it. Ich nehme jetzt einfach einen ganz normalen Stuhl und gut ist. Aber für den Sommer ist das halt auch keine gute Lösung. Ich sag mal so, in den bisherigen Wohnungen, wo ich gewohnt habe und ich da mein Büro eingerichtet habe, kam nie die Sonne hin. Das ging halt immer, weißt du so. Aber jetzt hier, das nicht so gut.
Naja, lichtdichte Jalousien oder sowas vielleicht, aber ich leide mit dir, weil ich mache es tatsächlich auch manchmal so, dass ich einfach sage, okay, heute ist so heiß, ich weiß genau, unsere Wohnung wird tagsüber zu warm sein, ich gehe ins Büro, weil dort das Klima anlag oder Fernkälte, ich weiß jetzt nicht genau, was wir haben, aber da ist jedenfalls eine angenehme Temperatur zum Arbeiten und wenn man dann nicht in der Wohnung rumsitzt, kommt mir vor, das könnte auch ein bisschen eingebildet sein, dass dann auch die Wohnung nicht so aufgeheizt wird von mir und meinen Computergeräten und so weiter, dass es dann möglicherweise auch am Abend angenehmer ist, aber ja.
Ja, ja.
Aber ja, das sind jetzt die Zeiten, die uns bevorstehen, wo man sich entscheiden muss, bin ich im Homeoffice und schwitze oder gehe ich ins Büro und hab's angenehm?
Du warst jetzt auch kurz weg. Ich habe nur gehört, die Zeiten, wo man sich entscheiden muss und dann habe ich nichts mehr gehört, sorry.
Okay, dann wiederhole ich es nochmal kurz. Die Zeit, wo man sich entscheiden muss zwischen zu Hause sitzen und schwitzen, wie du das schon eloquent ausgedrückt hast, oder ins Büro gehen und dort nicht oder weniger schwitzen zumindest.
Richtig. Und immer viel Wasser trinken, Mo.
Auf jeden Fall.
Wasser trinken.
Ja, genau. Ja.
Etwas, was ich auch nicht unbedingt so...
Nehmen wir gleich nochmal einen Schluck, wenn du schon so redest.
Akkurat tue. So, Mo, wir haben heute was im Programm und das ist der neueste Film von John Peele, Nope. Der zumindest. Ja. Doch.
Ha! Ich glaube, einer muss man den machen, den Witz, und dann
ist er. Wo war das noch? Wer hat das nochmal? Hier, Louis de Funès? Nein, doch.
Ja.
Oh. genau. Der neueste Film von John Peele. Genau, haben wir uns beide drauf gefreut, beziehungsweise waren wir sehr, sehr heiß auf jeden Fall drauf. Und genau, da besprechen wir dann nachher drüber. Vorher gibt es natürlich wie immer, was wir geschaut und gespielt haben. Bevor wir dahin aber kommen, das Übliche einmal, wo ihr uns finden könnt, das ist einmal lichtspielcast@kinofilme.com. Könnt ihr uns E-Mails zukommen lassen, ansonsten kinofilme.com/podcast/lichtspielcast oder /eskapoden, das ist Mo's Zweitpodcast. Ansonsten findet ihr uns auch bei Spotify, in iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Alrighty, Mo, womit hast du denn dein Gehirn malträtiert in der letzten Zeit?
Tatsächlich, ich überlege gerade. Ich glaube ausschließlich mit Serien. Vielleicht habe ich einen Film gesehen, den ich nicht irgendwo gelockt habe oder so. Aber sonst ausschließlich Serien. Aber vielleicht fange ich mal mit einer Frage an.
Ja,
okay. Hast du schon House of the Dragon geschaut? Heißt die Serie überhaupt so? Ich glaube, die heißt so.
Ja,
die neue
Game
of Thrones.
Ich muss da auch meine Freundin korrigieren. Die hat gefragt, wann gucken wir denn House of the Dragons? Dann sag ich, du musst das S streichen.
Ist nur ein Dragon, gell? Was komisch ist, weil, aber, hast du es gesehen?
Ich habe die Auftaktfolge gesehen, ja.
Ja, okay. Was glaubst du, habe ich sie gesehen?
Ja. Ich glaube schon.
Da hast du recht. Da hast du recht, ja. Aber ich habe beim Schauen bemerkt, ich bin noch nicht ganz drüber hinweg. Also, über 2 Dinge bin ich noch nicht hinweg. Das eine ist natürlich die 8. Season. die einfach nicht so gut war wie der Rest. Um es mal einfach zu sagen. Und das andere ist halt einfach, dass schon zum Ende der 8. Season hin, wo klar war, dass sie die Landung wahrscheinlich nicht stehen werden, wurde schon links und rechts rausgeballert, hier kommt ein Spin-Off und das kommt in dem Universum und hier noch 3 Serien. Und für mich sind dann sofort die Schotten irgendwie so hochgegangen. Gerade nach dem Finale dann irgendwann. Habe ich gedacht, okay, no, danke, nope. Wenn wir schon beim Thema sind, nope. Genug Game of Thrones erstmal.
Na, sie haben ja sogar, ein Spin-Off, sie haben eine Pilotfolge für $30 Millionen mit Naomi Watts in der Hauptrolle gedreht und dann, nee, gibt nix.
War aber ein bisschen verzögert, glaube ich, oder? Das war jetzt nicht gleich zu Ende, echt nach der Season. Kam dann ein bisschen später. Egal, ja. Ich habe dann jedenfalls gesagt, ich meine, ich habe ja gepodcastet über Game of Thrones. Ja. Ich habe jede Folge 2-mal geschaut und bei einem habe ich mitgeschrieben und habe dann mit dem Jo drüber geredet. Ja, Recap-Podcast gemacht bei den Eskapoden. Oder war es damals noch Frühstück in Westeros vielmehr? So, Frühstück in Westeros. Hier im Lichtspielcast-Feed sogar. Was auch der Auftrag war für die Eskapoden, weil der Jo und ich halt gesagt haben, ja, das hat uns Spaß gemacht, sowas zu besprechen. Wir wollen jetzt einfach da den eigenen Podcast auch auf die Beine stellen. Also Game of Thrones, ich glaube, man kann mich als Fan bezeichnen. Ich habe die Bücher zwar nie gelesen, aber der Serie, da war ich ein Fan und war dann eben ein enttäuscht vom Finale, auch wenn vielleicht gar nicht mal so arg wie viele andere, aber doch so mit immer mehr Abstand habe ich gemerkt, okay, ich habe im Moment echt genug davon. Ja. Ich brauche jetzt kein Game of Thrones mehr. Ich brauche andere Serien, sehr gern, ja, von dem Kaliber, aber Game of Thrones. Und dann kommen die Teaser und das Marketing wird hochgefahren und so weiter. Und ich denke mir, ich habe immer noch keine Lust auf House of the Dragon. Ich habe immer noch keine Lust. Und es kam und kam und natürlich, was tut der Mo am 23.08. am Tag, nachdem die erste Folge der neuen Season erscheint, natürlich schaut er sie an.
Du hast doch heute, also du kannst am 22.08. hättest du sie auch schon sehen.
Ja, 22. Stimmt. Nein, das stimmt, richtig.
Ach so, okay.
Gestern. Gestern kam sie raus. Ich habe noch meine Daten hier verdreht. Ich dachte, mit der Zeitverschiebung geht sich das irgendwie nicht aus. Aber ja, genau. Also am Tag, wo es rauskommen ist, habe ich es geschaut. So. Aber ich glaube, ich kann auch nicht viel zur Serie sagen. Ich kann so viel sagen, ich war nicht angewidert davon, ja. Es ist ein ganz neuer Cast und die Throwbacks halten sich in Grenzen, ja. Hier wird mal ein Name gedroppt, den man vielleicht schon gekannt hat aus der Game of Thrones Serie, weil das Ganze spielt ja knapp, nicht ganz, aber ungefähr 200 Jahre vor der.
Also 172 Jahre bevor Daenerys geboren wird, glaube ich, so der Anfangstext, ja.
Ja, genau. Und Daenerys ist ja zum Zeitpunkt der Serie auch schon ein Teenager mindestens, ja. Also sowas, nicht ganz 200 Jahre vor der Game of Thrones Serie, die wir kennen.
Ja.
Genau, aber natürlich, selbe Welt, Westeros, man kennt Schauplätze und so weiter und es ist auch ganz bewusst sehr ähnlich gehalten vom Design her. Ja, ich glaube, die haben da jetzt nicht gesagt, ja, wir müssen jetzt ein Reimagining machen von den Welten, die eh schon jeder kennt, sondern sie haben sich, glaube ich, ziemlich genau an dem gehalten, was die Serie schon vorgegeben hat, was schon da war, haben natürlich schon geschaut, okay, wie hätte jetzt, weiß ich nicht, King's Landing 200 Jahre zuvor ausgeschaut oder so. Aber genau. Aber, also um das nochmal zu sagen, ich war jetzt nicht angewidert. Ja. Das, was ich gesehen habe, hat einigermaßen Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, ich kann das Ding noch nicht objektiv schauen. Ja. Also das ist so das Gegenteil von den rosa-roten Brillen, die man als Fan vielleicht hat, wo man dann mal Sachen verzeiht. Habe ich gemerkt, hier jede Spitze wird so von dem Filter so runtergebügelt. Ja. Jede Spitze, die da vielleicht drin ist, nehme ich gar nicht wahr, weil davor schon mein eingebauter Filter, der noch nicht ganz abgenutzt ist, der fängt hier diese tollen Sachen einfach gnadenlos ab. Weil ich habe gelesen, anscheinend ist sie ganz gut ankommen. Ja. Ich traue mich jetzt noch nicht sagen, dass ich sage, hat mir gefallen, schaue ich weiter. Also natürlich werde ich es weiterschauen, mir mache ich was vor. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich ja, wieder an Bord bin.
Dann, ja, ich würde schon behaupten, dass ich wieder an Bord bin. Also ich hatte auch null, mir sind auch die letzten Game of Thrones. Bis zur 5. Staffel würde ich sagen, ist die Serie Bombe. Wirklich großartige Serie gewesen. Und ich mochte aber die 5. Staffel nicht. Die 6. war dann wieder ein bisschen besser und die 7. und 8. mochte ich auch nicht. Vereinzelte Folgen waren trotzdem gut und ich sag mal so, dadurch, dass du halt einfach sehr investiert warst in Charaktere und in Handlungsstränge, habe ich die natürlich weiter geguckt. Fand die auch, das ist wirklich komplett kacke, aber klar, die letzte Staffel, oder die letzten beiden Staffeln, muss man schon sagen, waren schon übel. Wobei ich sagen muss, mir hat schon so der Sprung von Staffel 4 zu 5 war schon für mich so ein massiver Qualitätsabstieg. Aber ja, nein, ich habe auch null Bock gehabt auf die Serie. Oh, sorry, kleinen Schluck auf. man konnte es auch null einschätzen, so wie jetzt die neue wird, weil es ist ja auch einfach ein komplett neues Autorenteam. So, ich glaube, kein dieser Miguel oder Michael Sapochnik.
Sapochnik, ja.
Ja, genau. Der hat ja ziemlich viele Folgen inszeniert, zumindest einen beträchtlichen Teil von der alten Serie. Der ist jetzt hier auch
ein Showrunner. Veteran.
Oder zumindest, Showrunner ist ja George R. R. Martin, was er bei der alten Serie nicht war. So, wenn ich das sehe, weil es stand created by irgendjemand und das Name mir gar nicht einfällt. Puh. Und George R. R. Martin. Und das war bei der alten Serie nicht. Das war scheinbar nur based on the books bei George R. R. Martin und created by war bei Benioff und Weiss. Ja.
Ja, wobei er schon, ich glaube, er war schon irgendwie Producer, also ich glaube, Geld hat er gemacht damit.
Ja,
und
Produzent
er hat,
auf jeden auch, Fall, ja. Ja,
ja mitgeschrieben hat er, glaube ich, schon die ein oder andere Folge auch.
Hat er auch, ja.
Ja.
Hat er auch.
Aber ja, genau. Kein Showrunner, okay. Mhm.
Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte auch wirklich, mir haben die Trailer auch nichts gegeben. Ich, keine Ahnung, war einfach nicht heiß drauf. Hab dann aber auch gestern Abend gesagt, hier, komm, lass die erste Folge reingucken. Und ich würde sagen, klar, sie ist vielleicht jetzt nicht so der Pilot von der Game of Thrones, fand ich schon sehr stark. Ist natürlich aber immer sehr schwer, mit einem Piloten zu starten, viele Charaktere einzuführen, wie es natürlich einmal in dieser Welt der Fall ist. So, du kannst nicht irgendwie, ja, okay, du konzentrierst dich hier nicht nur auf eine Person, sondern wirklich sind mehrere Personen, die hier eingeführt werden. Und ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich bin wieder sofort drin in dieser Welt. Ich fand es unterhaltsam. Ich fand so der gewisse Grundkonflikt auf die Targaryen-Familie ist zumindest schon mal recht deutlich gewesen, dass man sich schon mal vorstellen kann, wo das nicht darauf hinausläuft, aber einfach, was da der Grundkonflikt ist. Und ja, ich bin happy. Hat mir gefallen. Ich werde dabei bleiben und ja, bin gespannt, wie dann die Herr-der-Ringe-Serie nächste Woche wird. Die startet am 2. September, glaube ich. Wo ich auch, mein Interesse ist, glaube ich, gleich wie bei Game of Thrones. Also wirklich, ich gucke halt rein, aber da habe ich jetzt auch nochmal, ich sag mal, aktiv die Trailer gesehen und denke halt wirklich, boah, sieht halt echt nicht gut aus. Von daher. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren, ist hier auf jeden Fall passiert, denn ich hatte nicht gedacht, dass die zumindest ordentlich startet. Wie gesagt, es ist die erste Folge der ersten Staffel. So können wir, glaube ich, ganz entspannt einmal schauen, wie es wird. Aber ja, genau. Also ich glaube, ist schon gut angekommen einmal und die haben, glaube ich, ordentlich, also so einen erfolgreichsten Beginn von den Leuten, die die geguckt haben.
Streaming-Premiere für HBO.
Ja.
Richtig.
Also ich denke, weiteren Staffeln sollte jetzt nach dem Beginn vielleicht erstmal nichts im Weg stehen. Weil war ja ein bisschen davon abhängig, so, hey, hier, wie viel, ja.
Ja.
Dann, genau, das war der Beginn einer Serie.
Yep.
So, ich glaube, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, so das Ende von Watercooler-Serien, dass wir da einfach keine Serie mehr haben, wo man so im Kollektiv drüber spricht. Aber wir haben zumindest eine Serie, die wir beide gesehen haben, die jetzt geendet ist, die ich zumindest, wo sie geendet ist und auch zwischendurch auf jeden Fall für eine der besten Serien aller Zeiten halten würde. Und auf jeden Fall eine meiner persönlichen Lieblingsserien ist sie wirklich geworden, was ich auch zu Beginn nie gedacht hätte. Es ist auch wie House of the Dragon ein Prequel, wo ich auch immer denke, ja, interessiert mich nicht, weil jedes Mal, wenn ich Prequel höre, denke ich, gerade wenn es von, ich sag mal, einer populären Serie oder eines populären Franchises ist, wo man dann denkt, ja gut, ist halt so ein Cash Grab, die wollen halt mit dem Namenmarkt machen, oh, guck mal hier ist der und der zu dem geworden. Hier siehst du, wie Origin Stories sind immer nicht so geil, wenn es halt einfach basierend auf so einer, keine Ahnung, wenn du halt was Populäres hast und dann machen sie halt ich will dazu, bin ich nicht so der Fan von. Ich sag mal so, ich bin immer etwas, ich gehe mit moderaten Erwartungen daran. Die Rede ist in dem Fall hier von Better Call Saul, die letzte Woche einmal ihre letzte Folge gefeiert hat, wenn man so möchte. Zumindest letzte Folge lief bei uns hier in Deutschland auf Netflix. Und für mich ein sehr versöhnliches, glaube ich, das falsche Wort, aber für mich ein sehr zufriedenstellendes Finale, auch durch die letzten Folgen. Ich weiß, vielleicht ist nicht jeder so on board gewesen, weil es schon noch mal eine andere Richtung eingeschlagen hat. Visuell als auch von der Geschichte, die die Serie erzählt, weil ich sag mal, ja, ich versuche, nein, ich nicht versuche, ich werde nicht spoilern, aber ja, großartige Serie, großartiger Cast, also über oh, jetzt fällt mir Bob Odenkirk, ich wollte gerade sagen,
Bobong,
Schauspiel
okay.
nicht mit,
Ja.
wurde schon mehr als genug gesagt, so wie sehr der alle, ich sag mal, nicht überrascht hat, aber einfach so, ja gut, ist halt hier einer, der kann gut witzig sein, aber nein, er kann auch verdammt gut schauspielern. Auch sonst der Cast. Ich meine, Jonathan Banks wusste mir immer, für mich immer die allergrößte hier überhaupt, Rhea Seehorn, die hier wirklich nochmal bombig abgeliefert hat.
Wahnsinn, ja.
Ja, auch da ein paar sehr, sehr beeindruckende Szenen, aber auch einer schon von der ersten Staffel. Also ich bin mehr als happy. Wir haben, glaube ich, damit sogar, wir haben die erste Staffel war vorbei und wir haben die erste Staffel sogar im Podcast besprochen, Mo.
Ja, mit Gast,
Und
richtig.
genau. Da hatten wir eine Folge aufgenommen und dann, wir hatten gesagt, ja, wir machen das dann jetzt zu jeder Staffel, aber dann haben wir es, glaube ich, zu keiner
Oh,
einzigen mehr
wirklich?
gemacht.
Wusste
Nein,
ich gar nicht
wir
mehr.
haben keine einzige mehr
Okay.
komplett gesprochen.
Naja.
Ja, aber nein, also hier wirklich eine ganz herausragende Serie, top geschrieben und gut gespielt und wirklich so das Maximale aus der Serie herausgeholt, wo ich zu Beginn gedacht habe, ja gut, was wollen die da, was wollen die da erzählen? Aber wirklich sehr cooler Ansatz und ja, ich bin begeistert, restlos.
Ich kann mich im Grunde im Großen und Ganzen total anschließen. Also wirklich, der Erwartung war gleich null, aber ich habe mir gedacht, okay, sie haben immerhin meine Lieblingsnebencharaktere sozusagen aus der Breaking Bad Familie genommen.
Ja.
Nämlich eben genau den Saul und den Mike.
Ja.
Das haben sie schon mal richtig gemacht. Haben gedacht, okay, super, fangen wir mal gut an. Und dann dachte ich halt auch, ja, okay, ein Prequel, du weißt ja eh, wo es hinrennt. Ja, am Ende wird der dann halt Saul sein und ja, werden halt dann fließend übergehen irgendwie in die Breaking Bad Handlung oder so. Aber das ist halt wirklich perfekt, einfach die Reise ist das Abenteuer, wie sagt man, die Reise ist das Ziel sozusagen. Ja. Sie haben dann aber, und das muss man ihnen auch ganz hoch anrechnen, finde ich, extrem gute neue Figuren eingeführt. Eben wie du schon gesagt hast, die Kim, also die Rhea Seehorn. Aber auch der Lalo und der Nacho und so, das sind alles Charaktere, denen man super gern zugeschaut hat in dem, was sie tun, ja.
Allein der Lalo, also wirklich absolut groß, also ein Psychopath, Soziopath durch und durch, aber mit was für einem Charisma, also einfach der Wahnsinn, wenn der halt einfach auftaucht und dieses Grinsen, ja, ganz großartiger Charakter, sehr schöner Darsteller, Tony Dalton, ebenfalls auch da, ja. Oder selbst in den letzten Folgen haben sie noch neue Charaktere eingeführt, die einem im Gedächtnis bleiben. Ja, genau. Also ist ja auch im Grunde eine Origin-Story für diverse andere Charaktere, für Mike im Grunde auch gewesen. Und ja, zumindest für, ich sag mal, es ist eine Origin-Story für einen Ort gewesen, wenn man so möchte.
Stimmt, ja.
ja, nee, also wirklich ganz, ganz großartiges Kino.
Und sie haben sich auch zurückgehalten mit den offensichtlichen Crossovers oder so, ja. Es
Ja.
kommen die ein oder anderen Cameos, aber sie sind ganz spärlich eingesetzt und auch wirklich nur eigentlich als Pointen verwendet und finde ich gerechtfertigt, ja.
Ja.
Gerade zum Ende hin muss natürlich irgendwie dann die Breaking Bad Geschichte wieder ein bisschen andocken. Und das tut sie auch und sehr spärlich, aber effektiv, würde ich sagen. Und sie gewinnen dann, muss man sogar sagen, retrospektiv sogar Breaking Bad noch ein paar Facetten ab, die man so jetzt nicht gesehen hat, weil man es jetzt von einer anderen Perspektive aus betrachtet und so. Also, und was mich halt so beeindruckt ist, man könnte glauben, es ist von einem Psychiater geschrieben oder so. Das ist so ein geniales Psychogramm einfach von den Hauptfiguren.
Ja.
Und ich kann mich nur erinnern, dass ich tatsächlich am Ende der ersten Season ja gesagt habe, mich hat das so frustriert, dass der Jimmy so sich selbst so sabotiert, so ohne Grund, gell? Aber jetzt, quasi 6 Seasons später oder sogar 7, je nachdem, wie man es sehen will, ist halt das die Geschichte, ja. Es geht
Ja.
halt genau darum, was treibt diesen Typen an? Oder die Figuren in dem Universum, was treibt die eigentlich an? Und nichts anderes geht's, ja. Und du hast dann Leute wie den Howard und den Chuck und teilweise ist es so bitter und hin und wieder hast du dann wieder Momente des Triumphs, Aber es ist halt alles immer so auf der Kippe und die Charaktere fühlen sich halt nie gekünstelt an und du hast niemals das Gefühl, da ist irgendwas jetzt ein Deus Ex Machina aus einem Charakterzug heraus. So auf einmal kommt er drauf, oh, er könnte ja doch, weiß ich nicht, was auch immer. Sondern es fühlt sich alles so natürlich an und wie du schon sagst, auch zum Ende hin dann hauen sie auch nochmal alles raus, was, also da gab es eine Szene in dem Bus, um es jetzt ganz vage zu halten, wo einfach die Rhea Seahorn sich den Arsch abgeactet hat und das ist so genial und dann kommt dann noch so, um mich quasi abzuschießen, kommt dann von der Seite noch so ganz eine kleine Hand rein. Und ja, grandios. Chefskiss. Und du hast gesagt, ich muss leider ein bisschen sagen, ich bin da auch nicht mit allem super happy, was jetzt so in der Jean-Storyline passiert ist, sage ich jetzt mal. Der Jean ist halt wirklich so das Düsterste am ganzen Jimmy McGill. Zumindest der in der letzten zweiten Hälfte der letzten Season. Das war teilweise schwierig für mich, muss ich echt sagen. Aber im Großen und Ganzen einfach unglaublich genial.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Ist, glaube ich, so eine Serie. Es hat ein bisschen Lust, nochmal Breaking Bad zu schauen. Hat es mir schon
Ja,
gemacht.
muss ich auch sagen, ja.
Muss ich sagen, einfach weil jetzt Better Call Saul so fantastisch war und ich Breaking Bad immer sehr gut fand, waren auch ein paar wirklich herausragende Szenen drin. Aber die ganze Serie hat für mich dann einfach nie diese Höhen erreicht. Klar, muss man sagen, ohne Breaking Bad hätte es Better Call Saul nie gegeben. So, dass die Vince Gilligan hat damit ja dann nochmal viel gelernt. Und was er dann gesagt hat, okay, gut, hier können wir es vielleicht besser machen oder anders oder vielleicht etwas, ja, subtiler angehen, aber ja, nichtsdestotrotz, wirklich ganz, ganz großartige Serie. So, genug Lobhudeleien. Mo, was hast du sonst noch gesehen?
Ja, tatsächlich nicht viel. Also, das Einzige, was ich jetzt noch ins Feld führen kann, ist Sandman. Auch da hatte ich so ein bisschen Schiss, dass die möglicherweise nicht so geil wird. Weil ich persönlich mochte tatsächlich American Gods eigentlich recht gern, aber die ist ja nicht unbedingt universell gut ankommen, sage ich jetzt mal. Und ich muss auch zugeben, dass ich, glaube ich, die nicht mal alles geschaut hat, was erschienen ist. Also ich mochte das, aber ich hab's dann. Ich weiß gar nicht, wie viele Seasons rauskommen sind, aber die habe ich dann nicht mehr geschaut, glaube ich. Also weil das war ja auch ein Neil Gaiman-Stoff und Sandman ist basiert halt auf dem Comic, den er geschrieben hat. Und fand das aber ziemlich gut. Also, ich bin so ein bisschen, was der so, etwas zitternd da reingegangen, aber hab schnell gemerkt, okay, das funktioniert, ja. Ich kenne jetzt die Comics nicht, deswegen kann ich nicht sagen, wie gut die Umsetzung ist. Ich habe mit Jo in den Eskapoden drüber geredet, also da kann man vielleicht ein bisschen mehr Details zur Umsetzung auch hören. Aber ich muss sagen, Sandman, finde ich eine echt gelungene Umsetzung und auch der Cast ist ziemlich cool. Das Einzige, was ich so ein bisschen komisch finde, sind die Haare von der Hauptfigur. Die schauen ein bisschen nach Cosplay aus. Aber das ist eigentlich fast das Einzige, was ich dem Ganzen vorwerfen würde. Der Rest gefällt mir sehr gut. Schön langsam erzählt, aber nicht ganz so, wie soll man sagen, nicht ganz so abgedreht wie American Gods, ja. Was schon sehr metaphysisch war und sehr metaphorisch, wollte ich sagen. Auch metaphysisch, aber vor allem metaphorisch. Das ist hier in Sandman ein bisschen weniger, ein bisschen zurückgedreht. Es ist mehr klassisch erzählt, sage ich jetzt mal. Fand ich eigentlich echt ganz gut. Also ich habe jetzt nur die erste Hälfte gesehen, noch nicht alles von der zweiten Hälfte, weil das sind ja zwei Comicbände, die hier verfilmt wurden, also zwei Sammelbände. Und da teilt sich die erste Season so auf zwei Handlungsbögen, wenn man so will. Und ja, da werden wir weiterschauen und bin gespannt, wie das noch ausgeht. Und bin auf jeden Fall angetan. Fand ich echt ganz gut. Hast du da reingeschaut? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Nee, noch nicht. Ich war am Überlegen. Also ich habe ein paar Screenshots gesehen und ein, zwei bewegte Bilder. Sieht halt optisch nicht, keine Ahnung. Ich habe ein paar Stimmen gehört, so ein paar, ja, hey, hier ist doch ganz gut und ein paar, boah, ja, nee, doch nicht so. Ich weiß nicht. Also ich bin so drauf und dran, mal reinzuschauen. Ich habe die Sandman Comics angefangen, damals zu lesen. Ich habe
Ah,
die auch
okay.
alle. Aber ich glaube, das war damals auch nicht mein Fall. Ist schon ewig her. Mein Onkel hat mir die mal gegeben. Ich glaube, ich habe bis zum dritten oder vierten Comic gelesen. Kann mich aber an nichts mehr erinnern. Ja. Also würdest du sagen, es ist es mehr charakterbasiert oder eher so plotbasiert?
Auf jeden Fall würde ich sagen, plotbasiert. Weil da die Hauptfigur ist halt eigentlich eine Allegorie, nicht ganz eine Allegorie, aber doch ein bisschen. Also die ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, die ist aufbrausend oder die ist depressiv oder sonst irgendwas, sondern das ist halt eine Naturgewalt, wenn man so will, ja. Und das ist halt so ein bisschen der Spleen von der Hauptfigur. Deswegen, nein, es ist nicht wirklich charakterbasiert. Es kommen andere Figuren vor, die dann schon ihr eigenes Ziel, also Ziele verfolgt der Dream schon, aber es ist jetzt nicht charakterbasiert, nein, würde ich jetzt nicht sagen.
Okay, alles
Aber
klar.
es gibt,
Aber
ich fand zum Beispiel David Thewlis ziemlich grandios, der spielt da zum Beispiel mit, ja. Hat so einen kleinen eigenen Arc, ja.
Du hast aber gerade gesagt, dass du noch nicht fertig bist, aber es sind alle
Korrekt.
Folgen verfügbar. Die haben die komplette Staffel gedroppt, oder?
Ja, genau.
Okay.
Die sind alle schon
Okay.
da, richtig. Ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich sie alle schaue.
Okay, alright. Ja, ich bin. Es ist so ein Mischmasch. Deswegen, ich weiß ja nicht, ob ich reingucke. Wo ich aber reingeguckt habe. Und mir, es sind eigentlich nur drei Folgen, mir fehlt noch die letzte Folge, ist auf Netflix eine Musikdoku ist vielleicht sogar übertrieben, Doku über Woodstock 99. Oder heißt auch Woodstock 99. Ich glaube, im Deutschen heißt, im Englischen heißt es Trainwreck Woodstock 99 und im Deutschen absolutes Fiasko Woodstock 99. Genau, und mir fehlt, wie gesagt, noch die dritte und letzte Folge. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Und es ist ein Doku über, ja, die Veranstalter und das Event selbst. Also Woodstock 69 ist so Inbegriff des Musikfestivals gewesen. Love, Peace and Understanding war damals so die Message und ist ja. Selbst wenn du vielleicht noch das Konzert nie gesehen hast, aber Woodstock ist zumindest vielen dann auch einfach so ein Begriff. Und das hat man versucht dann nochmal zu machen. Man hat das wohl, glaube ich, ich glaube 20 Jahre, 15 oder 20 Jahre danach wohl nochmal versucht. Und dann hat man es 1999 nochmal versucht. Und ja, Headliner waren in dem Moment die Bands, die eben da populär waren zu der Zeit, Limp Bizkit, Korn, also so die Bands, wo man sich heutzutage wahrscheinlich für schämt, dass man sie damals gehört hat.
Nicht für Korn.
Oh, oder vielleicht auch.
Ich stehe zu Korn.
Okay,
Auch wenn ich nicht
okay.
auf Woodstock war, aber.
Okay. Ja, Jonathan Davis wird auch dazu interviewt, in der Doku. Genau. Aber auch Fatboy Slim ist hier dabei, hat einen Auftritt, genau. Dann der Typ von Bush. Ich kenne ich halt auch nicht. Genau, also wie gesagt, es kommen dann diverse Security-Leute zu Wort. Dann auf jeden Fall die drei Veranstalter und die Promoter davon. Aber auch sonst den einen oder anderen Besucher interviewen die. Und im Grunde es ist es halt ein Festival, was halt aufgrund von Geldspargeilheit ein komplettes, ja, Fiasko, um den Titel mal aufzugreifen, geworden ist. Ja, es ist eine Menge schiefgegangen. Es ist wohl echt ein absolutes Chaos gewesen. Also es ist halt die haben halt den Leuten, als sie da rein sind, Wasser abgenommen, was sie dabei hatten. Und es waren halt einfach über 30 Grad und haben dann aber Wasser zu hohen Preisen dort verkauft. Die haben so einen alten Flugzeughangar gemietet und das als Festivalfläche genommen, also halt ein komplettes ein Teerteppich, wo wenig Schatten war, eigentlich so fast gar nicht. Ja, um Müllentsorgung war auch nicht groß geregelt, beziehungsweise die Müllabfuhr ist da nicht hinterhergekommen. Und genau, das ist halt alles so passiert durch eben, ja, die Auslagerung von diversen Entscheidungen und somit einfach, ja, okay, gut, dann sparen wir halt hier Geld, sparen wir halt hier Geld. Am Ende des Tages finde ich die Doku nicht so gut, weil zum einen versucht die Doku sehr objektiv zu sein. Hier ist halt eine Menge Scheiße passiert und da finde ich, da kannst du bei manchen Sachen ist es schwer, da objektiv zu sein und nicht zu sagen, ey, hier, das ist nicht gut. Die Promoter weisen das auch so ein bisschen immer noch so von sich, dass sie da keine Schuld tragen. Ja, und auch sonst ist es, keine Ahnung, ist der Ton von der Doku nicht so cool. Ist auch, fühlt sich recht oberflächlich an. Ich wusste von vielen nichts, deswegen ist zumindest auf einer Informationsbasis habe ich zumindest schon ein paar Sachen bekommen, wo ich sage, okay, cool, interessant, aber ich würde jetzt primär, ohne jetzt die dritte Folge gesehen zu haben, nicht unbedingt empfehlen. Ist ganz nett, aber keine Ahnung, ich glaube, so der Ansatz von den Filmemachern ist nicht so cool. Noch sonst als Doku ist es, ja, fühlt sich halt an wie so eine Netflix-Doku. Ja.
Das heißt, du hast jetzt gar nicht fertig geschaut.
Ich habe, genau, ich hoffe, sorry, dass das nicht klar geworden ist. Nein, ich habe noch nicht, ich habe die dritte Folge angefangen, ich habe sie noch nicht rechtzeitig zu dieser Aufnahme gesehen. Genau.
Okay. Ich glaube, ich kenne das natürlich von einer Quelle und das sind die Simpsons, wo, glaube ich, Otto mal in Flammen steht und halt sagt, braucht Wasser zum Löschen und
Okay.
was? $5? Nee, da geht er wieder.
Also es gab wohl schon mal eine Doku darüber, die ist vorletztes Jahr rausgekommen. Ich weiß aber gerade nicht, wie die heißt.
Woodstock 99, Peace, Love and Rage vielleicht. HBO.
Ja, klingt so, ja. Ja, wie bei diesem Fyre Festival. Da sind ja auch irgendwie zwei Dokus gleichzeitig rausgekommen. Aber die hat mir besser gefallen. Die war besser gemacht, auf jeden Fall. Hier, also, wenn man absolut nichts weiß und er sagt, hey, interessiert mich, wie es bei mir in dem Moment der Fall war, dann kann man sich, glaube ich, geben. Aber ist jetzt nichts herausragendes. Das ist jetzt nicht irgendwie gut gemacht. Ja.
Machen die Interviews Spaß mit den Promis?
Nee.
Okay, schade.
Nee. Nee. Also, Fatboy Slim ist halt sehr, ja, okay, dann ist halt das passiert. Der musste halt sein Set abbrechen. Und er war an dem Tag nach Korn dran. Und Korn hat halt, war es Korn oder Limp Bizkit? Ich glaube, Limp Bizkit. Weil bei Limp Bizkit, da ist dann so, der Fred Durst, der hat halt so die Menge noch mehr angeheizt und noch mehr angeheizt. Und die waren halt alle so schon aggressiv und der hat halt noch mehr mal angeheizt. Aber keine Ahnung, es ist so, machst du halt da, wenn du vorne auf einer Bühne stehst, du heizt halt so die Menge an und die Promoter sagen dann halt, ja, er ist nachher dafür verantwortlich, dass da eine schwitzende, hungernde, dürstende Menge, die in der Sonne steht, aggressiv ist ja, keine Ahnung. Also, klar, hat mit Sicherheit auch ein bisschen was damit zu tun und so weiter, aber als witzig würde ich die Promi-Interviews nicht beschreiben. Nein, eher etwas nüchterner.
Okay.
Ja. Yes. Mo, hast du sonst noch etwas
Nein,
gesehen?
tatsächlich nicht. Wie
Okay.
gesagt, hauptsächlich mit Serien beschäftigt gewesen. Das braucht immer ein bisschen länger und.
Ja, Dito. Dito. Genau, denn wir haben auch wieder angefangen hier Flight Attendant, muss ich gerade überlegen, wie die
Naja.
Serie heißt. Die zweite Staffel ist da rausgekommen, wo wir die erste ja so ganz gut fanden.
Stimmt,
Jetzt
ja.
und uns fehlt noch die letzte Folge von der zweiten Staffel. Ich finde sie ja nicht so gut wie die erste. Gerade so, ich weiß nicht, wie viel ich von der ersten erzählt hatte, aber die stolpert ja in so einen Mord rein und unterhält sie. Du siehst, die haben dann, ich sag mal, einen Weg gefunden, um, wenn sie nachdenkt, die Diskussion mit sich selbst dann nochmal in einem extra Raum zu verfilmen, was ganz cool war und als schöne Idee. Hier wirkt es dann jetzt so ein bisschen aufgesetzt, weil eine Person nicht mehr dabei ist, mit der sie das macht und ja, dass sie jetzt, weil sie eigentlich weiterhin Flugbegleiterin ist, aber natürlich weiterhin, ich sag mal, in Mordgeschichten stolpert, wirkt es etwas konstruiert. Deswegen würde ich sagen, ein paar Abstriche, aber immer noch zumindest, ja, ich sag mal, grundunterhaltsam auf einem soliden Level. Kelly Gyoko ist immer noch super. Gibt auch hier ein, zwei wirklich wieder gute Szenen, wo sie echt sein kann. Hey, die kann auch ganz gut schauspielern. Ja, aber nichts Weltbewegendes jetzt. Also, wer jetzt die erste gesehen hat oder angefangen hat, gesagt hat, ja, okay, gut, ist okay, dem brauche ich dann auch die zweite nicht ans Herz legen. Wer aber die erste halt schon nicht cool fand, der der kann vielleicht mal reinschauen.
Ja, wir haben jetzt mit Shameless wieder angefangen, aber auch da. Also wir hatten damals irgendwann aufgehört und jetzt, wir glauben bei der dritten, jetzt habe ich mit der vierten, also mein Verlobter hat jetzt, glaube ich, sogar alles wieder geschaut. Weiß jetzt nicht. Ich habe da immer mal wieder so ein bisschen reingeschaut.
Ja.
Mir dachte, ja, eigentlich schon eine coole Serie, aber ich kenne das ja alles, weil dann immer hin und wieder kommen, doch, an das kann ich mich erinnern. Andere Sachen wieder überhaupt nicht. Aber jetzt, jedenfalls mit der vierten Season bin ich jetzt wieder voll eingestiegen und da schauen wir jetzt gemeinsam. Und man merkt so ein bisschen, dass bei der vierten Season dann deutlich dramatischer wird, im Sinne von weniger Slapstick, weniger Klamauk. Mal schauen, wie das noch weitergeht. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch schon irrsinnig viele Seasons. Keine Ahnung. Das schauen wir auch gerade noch so.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal über in unser Review von Nope, der neue Film von Jordan Peele, der dritte Spielfilm von dem Amerikaner. Erste Debüt war
Get Out,
dann Us, beziehungsweise Wir in Deutschland und jetzt einmal Nope. Ich würde sagen, wir halten das recht vage. Ich glaube, auch die Promo war ja recht vage, was im Film passiert. Das heißt, auch wir werden uns hier sehr vage halten, geben einfach so unseren Kurzeindruck darüber, wer, ich sag mal, noch nicht weiß, ob er den sehen möchte und trotzdem reinhören möchte. Und dann werden wir recht schnell zumindest ins Spoilerpart gehen, damit wir etwas ausführlicher über den Film sprechen können.
Mhm. Klingt gut.
Mo, dann zu Beginn einmal, hast du den Trailer zu Nope gesehen? Vor Beginn?
Ich hatte den allerersten Teaser-Trailer gesehen, der ja wirklich noch nicht viel verraten hat. Und vor Bullet Train wäre dann der Nope-Trailer gekommen, aber den habe ich dann absichtlich nicht hingeschaut und so versucht, nicht hinzuhören. Also nein, den Trailer per se habe ich jetzt nicht gesehen.
Okay. Alles klar.
Ich wusste tatsächlich nicht, um was es gehen wird.
Ja. Okay. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Wie hat dir denn Nope gefallen?
Ja, also, das Ganze hat ja einen geradezu fadenscheinigen Plot, der irgendwie noch so aufgefettet wird mit einem Nebenplot, der eigentlich nur im Konzept mit der Haupthandlung zusammenhängt. Ja. Also wenn man ganz Arges, könnte man sogar sagen, die Prämisse ist eigentlich nur so, nope, ja, kommt auch so vor im Film, mehr oder weniger. Ja. Aber was das Unglaublichste dran ist, dass mir das tatsächlich ziemlich gut gefallen hat. Also das funktioniert mitunter sehr gut. Man muss aber das Review oder meine Meinung sozusagen über den Film so ein bisschen in zwei Teile teilen. Und diese zwei Teiligkeit dieses Films, diese Heterogenität ist für mich ja so der Kritikpunkt. Ja, dass du hast ein ziemlich spaßiges Finale, was auch mit so einem spaßigen Setup davor, wo irgendwie nochmal, ja, jetzt wird alles vorbereitet und dann kommt das Finale und geht's ab und so und das funktioniert und macht Spaß und ist lustig. Ja. Aber der Teil davor, der davor kommt, nur den Teil würde ich als Genrefilm bezeichnen, ja. Der ist ein Genrefilm, wie ihn vielleicht nur der Jordan Peele machen kann. Und der ist ziemlich grandios und extrem spannend. Aber es ist eben nur der erste Teil des Ganzen. Ja? Und dann verpulvert er, wie schon für meinen Geschmack das bei Us der Fall war, verpulvert er die Spannung ein bisschen zu früh. So der Zenit ist, was die Spannung angeht, ist für mich zu früh. Nicht im Finale, sondern irgendwo mittendrin. Und wie gesagt, das Finale, also ab den Vorbereitungen fürs Finale, ist es eigentlich ein genre-technisch ein anderer Film, finde ich. Und die spannendste Szene ist eine, die eigentlich auch nicht wahnsinnig viel mit der Handlung zu tun hat. Ja. Können wir dann im Spoiler-Part ein bisschen drüber reden. Ich glaube, du weißt aber eh schon, was ich vielleicht meine. Und ja, und auch die Regeln, die der Film so suggeriert, die sind halt auch nicht unbedingt harte Regeln. Das ist halt eigentlich mehr so, die werden halt beachtet, wenn es gerade die Story verlangt, ja. Und sonst muss man nicht zu viel drüber nachdenken, welchen Regeln diese ganze Welt hier folgt oder sowas, ja. Aber wie gesagt, es hat eigentlich dem Sehvergnügen wenig Abbruch getan. Ja. Also ich bin drin gesessen, war super unterhalten, gab bessere Szenen, gab schlechtere Szenen, gab vor allem eben, wie gesagt, zwei unterschiedliche Filmhälften, die einfach unterschiedliche Filme für mich waren. Welche Filmhälften das jetzt sind, können wir dann auch im Spoiler-Part besprechen, aber Suspense fand ich nur im ersten Teil. Und muss aber auch auf jeden Fall festhalten, dass die Performances der Hauptfiguren, also Kiki Palmer und Daniel Kaluuya, grandios waren. Die fand ich super geil. Die haben ganz unterschiedliche Charaktere gespielt und auf ihre Art trotzdem extrem überzeugend. Und mit denen hatte ich beiden auch einen Spaß. Mit der Dynamik zwischen den beiden hatte ich meinen Spaß. War auch Katalysator für einige der Szenen, wo man am liebsten so irgendwie so die Faust so in den Himmel recken möchte, sagt, yeah, jawohl, passt, geht. Und ja, und auch der Titel des Films so als Pointe funktioniert eigentlich auch ganz grandios. Fand ich cool. Also ich mag den Jordan Peele als Filmemacher auf jeden Fall sehr. Mich würde es noch sehr interessieren, wenn er mal wieder, Get Out war homogener, wenn sein vierter Film wieder einer wird, der von vorn bis hinten mehr ein Stück ist. Würde mir sehr gefallen. Mhm. Mit dem, was er jetzt gelernt hat, würde ich mir sehr wünschen, dass er einen Film macht und nicht zwei hintereinander geschnitten. Also die haben schon miteinander zu tun. Das möchte ich jetzt nicht zu krass ausfallen lassen. Aber rein stilistisch fand ich sie so unterschiedlich. Rein vom Vibe her waren die so unterschiedlich. Rein von der Spannung her waren die so unterschiedlich für mich. Und das ist für mich auch der größte Kritikpunkt.
Mhm. Ja, ich habe mich ebenfalls sehr auf den Film gefreut, den Trailer auch nicht gesehen und finde das auch gerade bei so einem Film, der dann auch so, wenn ich schon merke, hier ein Film, oder keine Ahnung, was heißt, man merkt ja schon einfach bei manchen Filmen so ein bisschen hier, der versucht sich mit seiner Story so ein bisschen reserviert zu halten, auch so die ersten Poster, okay, wovon handelt das? Da finde ich, da ist es dann auch einfach ganz schön, wenn man einfach möglichst wenig weiß.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass mir Nope ganz gut gefallen hat. Ich habe ein, zwei Sequenzen natürlich gesehen, die fand ich wirklich sehr beeindruckend. Fand ich einfach sehr geil gemacht, teilweise spannend, teilweise war ich selbst sehr angespannt. Gerade eine Szene geht eigentlich auch nur um eine Kameraeinstellung, die ich da wirklich sehr als unangenehm empfunden habe, was mir dort präsentiert wird. Aber ich habe noch nie jemanden darüber sprechen hören, deswegen scheint es bei allen anderen nicht so im Gedächtnis zu bleiben. Bei mir allerdings schon. Aber ja, mit auch ein paar sehr kreativen Ideen, auch visuell. Wir sehen einmal, ich versuche vage zu sein, ein Haus und mit diesem passiert visuell etwas, hat mir großartig gefallen. Fand ich wirklich, du weißt, was ich meine?
Ich hoffe, schauen wir mal.
Okay.
Reden wir nachher noch, aber ja.
Ja. Das heißt, du kannst den Film natürlich als rein Blockbuster sehen, hat Jordan Peele dann auch in dem Moment schon so gesagt. Mhm. Wenn man aber tiefer schauen möchte, kann man sich gibt diverse Sachen rauspicken, die als Message hier durchscheinen. Ich glaube, so die offensichtlichste und die irgendwie so vorne scheint, ist so, wie soll ich sagen, Ausbeutung von Tieren oder keine Ahnung, in der Entertainment- oder in der Unterhaltungsindustrie schaffenden, also da irgendwie so aus. Aber ich fand das alles nicht so deutlich. Das kann man sich so irgendwie rausziehen, so das ist irgendwie da drin, aber es hat für mich jetzt nicht so irgendwie komplett gezündet. So, ich habe nicht irgendwie den Film als großes Ganzes gesehen und gedacht, wow, okay, gut, das passt hier einfach perfekt zusammen, die Message und das, was er irgendwie erzählen möchte und die Story, die passiert, da ja, bin ich beim ersten Mal nicht komplett on board gewesen. Deswegen gab es dann, würde ich sagen, so, dass der Film sich ja sehr unterhaltsam, aber trotzdem so an einer Stelle einen Tick gezogen hat. Wirklich moderat, minimal, weil ich einfach dann so die Szenen nicht ganz verstanden habe, wo er dann vielleicht was aussagen wollte und ich das aber noch nicht so zusammenführen konnte, wie er sich vielleicht gedacht hat. Das wäre einfach so dann da meine größte Kritik in dem Moment dann auch an Nope.
Dass du keine Message rausarbeiten konntest für dich selbst.
Nein. Das ist irgendwie, für mich sind es zwei separate Dinge. Ich finde nicht, dass es irgendwie mit dem Film so ein Ganzes geworden ist. Also, oh, okay, es ist sehr deutlich. Also, okay, die Message wurde erzählt und die kannst du natürlich nur in dieser Story verpacken. Für mich waren es irgendwie, für mich in meinem Gehirn habe ich die beiden Sachen getrennt. Ah, okay, das hier möchte er irgendwie erzählen und das hier ist irgendwie so die Story des Films. Und keine Ahnung, da.
Also du zweiteilst den Film auch, aber an einer ganz anderen Ebene als ich.
Ja, wahrscheinlich.
Interessant.
Ja, aber ich würde schon sagen, also lohnt sich schon im Kino, weil er hat einfach ein paar sehr beeindruckende Sequenzen, ist auch stellenweise sehr spannend. Und ja, ein paar humoristische Einlagen, aber ich würde sagen, also Get Out hat mir bisher am besten gefallen. Us hat mir, glaube ich, damals besser gefallen als so der gemeine Kanon, aber ich würde den sehr gerne nochmal sehen. Ja, und Nope ist für mich so. Ich hab vermehrt gehört, ja, Nope ist für viele der beste Jordan Peele. Für mich ist es aktuell. Es klingt doof, wenn ich sage der schlechteste, aber zumindest haben mir Get Out und Us besser gefallen. Ja.
Ja, müsste ich jetzt überlegen. Aber auch, ich glaube nicht, dass es mein Lieblings-John Peel ist.
Ja. Okay, Mo, dann würde ich sagen, das genügt dann schon mal so, zumindest als
Ja.
Teaser, und würde sagen, dann gehen wir einmal in den Spoiler-Part. Das heißt, wer Nope noch nicht gesehen hat, bitte an der Stelle einmal ausschalten. Es sei denn, euch kümmert es nicht, dann hey, macht, was ihr wollt.
Ja.
You do you.
Ja, ich fand's halt schon cool, dass der Peel aus sehr unterschiedlichen Ecken die Mystery ziehen kann, ja. Weil Get Out ist halt so wirklich, spielt eigentlich in einem Haus, ja, und irgendwas passt da nicht und hat eine relativ straightforward Message, wenn man so will, ja. Die fast eigentlich Teil im Film fast ausgesprochen wird, glaube ich sogar, ja, was die Message sein soll und so.
Ja.
Im Us, ganz anderer Film, auch so der Setup, ganz unvermutet, wo dann eigentlich was daherkommt, aber auch so eine ganz eigene spooky Note, so ganz Mystery kommt irgendwo. Man fragt sich, was da los ist und so. Und ich muss zugeben, bei Us habe ich nicht verstanden, was mir der Peel sagen wollte. Da war ich einfach zu doof. Aber wo ich dann nachgelesen habe, was uns er vielleicht damit sagen will, hat der Film für mich Sinn gemacht. Das war so ein richtiges. Also er hat auch ohne dem Wissen hat er irgendwie Spaß gemacht. Konnte ich den Film genießen. Aber mit dem Wissen, das ich dann im Nachhinein darüber gelesen habe, eine Interpretation, die ich darüber gelesen habe, fand ich, hat er dann sehr viel Sinn gemacht, ja. Und beim Nope ging es mir halt nicht so, dass ich nachher gelesen habe, auf was will er jetzt vielleicht raus. Und klar, diese Note vom, wie du schon sagst, so die, das Tierleid manchmal in Kauf genommen wird oder dass man eben, ich glaube, das wird sogar im Film sogar mal gesagt, dass man soll nicht die Raubtiere hier irgendwie einsperren oder irgendwie sowas zu unserer Belustigung. Irgend sowas kommt, glaube ich, mal. Aber das hat jetzt eigentlich mit dem Film nicht so viel zu tun, fand ich. Ja. Vielleicht noch mit der Steven Yeun Geschichte, dass der halt versucht, hier das große Böse zu zähmen und das halt nach hinten losgeht. Aber unsere Hauptfiguren, also der Daniel Kaluuya und die Kiki Palmer, die haben ja ganz andere Probleme. Die wollen das ja nicht zähmen, die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Die wollen das ja nur.
Naja, sie wollen
Okay, sie
ein
sind interessiert, sie
Foto.
wollen das Mystery auflösen, das schon, ja.
Ja,
Aber
ja.
letzten Endes, im Finale, wollen sie es einfach nur loswerden, ja, wollen nicht gefressen werden davon.
Ja, klar. Aber so die Hauptmotivation von denen ist ja, okay, wir machen ein Foto davon und dann werden wir berühmt oder bekommen Geld.
Das stimmt eigentlich, ja.
Und das ist so eine Sache, wo ich denke, hä, ernsthaft, das ist eure Motivation? Also, keine Ahnung, in der heutigen Zeit, also du zeigst ein Foto irgendwie rum, wo.
Und
Das,
klar,
also.
es tauchte dann dieser TMC, also so ein Paparazzi-Platzhalter auf.
Ja,
Das ist
genau.
natürlich schon so wink, wink, nudge, nudge auf das, klar, Sensationsgeilheit und so weiter, aber es ist dann zum Schluss eher sowas wie ein Survival-Film oder ein Slasher fast schon, wo hier
Ja.
ein Mörder rumrennt und sie versuchen, sich dessen zu erwehren, ja.
Ja. Also, was mein Film auf jeden Fall, was mir sehr gut gefallen hat, ist einmal, wie der Film aussieht und wie er einfach die Landschaft präsentiert. Also, es ist eine sehr große Weite. Wir sehen einfach viel von der Wüste. Das heißt, ja. Wie heißt das, der negative Platz innerhalb des Bildes, so Negative Space um die Charaktere herum, wird unglaublich gut genutzt. Und das funktioniert auch sehr gut. So die Stimmung, die ja halt so dieses, okay, die Gefahr ist jetzt, kann immer hier sein. So. Also du hast quasi erzeugt Spannung bei Szenen am helllichten Tag, was ich schon mal sehr gut finde. So viele Horrorfilme, okay, gut, ja, es ist unheimlich, ja, muss nachts sein. Hier wirklich in der Wüste am helllichten Tag erzeugt Jordan Peele Spannung. Und das ist schon mal etwas, wo ich sage, hey, sehr, sehr gut, wird nochmal unterstützt dann einfach durch die, heute mal hier der neue Kameramann von Nolan, der hat hier, war hier DP und das sieht einfach wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Aber auch die Nachtszenen, gerade zu Beginn gibt's recht schnell, gibt's eine Nachtszene, die ja einfach durch das Licht einfach so grandios aussieht. Also optisch ist der Film da wirklich sehr schick. Schöner Leckerbissen unterstützt natürlich dann auch so die spannende Szene in dem Moment. Mhm. Auch das ganze Finale spielt am helllichten Tag. Und da bin ich bei sowas bin ich halt immer happy, wenn der Film oder Filme einfach sagen, hey, unsere Set-Pieces finden nicht irgendwo bei Nacht statt. Ich habe jetzt noch mal Edge of Tomorrow gesehen, das ist halt immer noch schade. Der Film ist halt so geil die ganze Zeit, alles schön am helllichten Tag. Und das komplette Finale halt einfach bei Nacht. Das ist halt sehr schade. Aber hier schön weites Feld. Du kannst alles sehen. Herrlich. Das ist, wo ich sage, jawohl, sehr schön. Sehr gute Entscheidung getroffen. Aber auch die Nachtszenen. Also es gibt da so die eine Szene im Pferdestall,
ja.
wo die drei Kids auftauchen.
War für mich die spannendste Szene ever.
Ja, würde ich auch sagen. Fand ich auch sehr spannend, sehr gut gemacht auch. Also er ist wahnsinnig gut mit Kamera, mit Spannungsaufbau und nicht zu viel schneiden, sondern einfach, dass er einen sehr angenehmen Rhythmus hat in dem Moment, weil er halt eben Spannung sehr gut aufbauen kann. Und das, also muss man ganz klar sagen, das sind dann auch einfach hier in dem Moment die Highlights.
Ja, ich finde, das ist halt echt der Peel. Das ist so ein bisschen wie der Abrams mit seinen Mystery Boxen, kann der Peel extrem gut die Suspense aufbauen.
Ja.
Aber er baut es immer zu früh auf für mich. Also bei Us, sobald wir dann die Spiegelleute halt, sobald wir die kennenlernen, hat man keine Angst mehr vor denen.
Ja, ja.
Das ist jetzt bei Nope nicht so, weil wir lernen ja dann nur die Geschroppten vom Stephen Yeun kennen. Ist halt mehr so eine Point in Wirklichkeit. Und trotzdem verfliegt damit so ein bisschen das Mystery. Sobald wir dann wissen, oh, da ist wirklich ein großes UFO in the sky, ja. Okay, das heißt nicht UFO, aber quasi, dann hat es irgendwie total die Spannung verloren. Ja, es ist noch eine Gefahr da, vor der wir uns schützen müssen, aber dieser Mystery-Faktor ist dann komplett weg. Und das fand ich ein bisschen schade. Ja? Weil ich finde, das ist das, was der Peele am besten macht. So dieses, du weißt nicht genau, was du eigentlich siehst, aber was du erwarten musst, was jetzt gleich daherkommen wird, was passiert, wenn du ums Eck gehst. Ja, das weißt du nicht. Und da finde ich, da in diesem Spannungsfeld bewegt er sich am besten, das können wenige Regisseure so wie er.
Genau. Und ich würde sagen, was mich dann auch so ein bisschen stört oder wo ich sage, wo ich eben gemeint habe, der Film fühlt sich etwas lang an mit seinen, ich glaube, 130, 135 Minuten, dass die Intention von dem UFO, was ja nachher dann sich aus dem Wesen rausstellt, sind komplett unklar und auch so die Momente, wo es immer auftaucht. Also ich habe dann irgendwann so ein bisschen das Storytelling vermisst, sondern mehr, okay, jetzt taucht es halt wieder auf, jetzt passiert es halt wieder. Es war für mich mehr an manchen Momenten mehr ein, okay, der Subtext hier von dem verschiedenen Sachen, was ich hier sagen will, gerade hier die Rückblende mit Gordy.
Dafür, ja, ich glaube, Gordy.
Ja, kommt genau. Hin, ja. dass mir das wichtiger ist und die Momente, die passieren, sind nicht, und dann passiert das, und dann passiert das. Weißt du, so dieses, Also, keine Ahnung, hier die von South Park, die haben das nochmal ein Beispiel gesagt. Aber, keine Ahnung, ist halt so dieser Ansatz vom Storytelling, dass du sagst, es passiert das und daraufhin passiert das.
Der
Okay,
Unterschied
es
zwischen
passiert
Plot
das.
und Story sozusagen.
Genau.
Ja.
Nein, 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 der Unterschied von Plot und Story, aber einfach, dass du. Nein, nein, das ist was anderes. Aber einfach, du kannst ja, du hast ein Event und aufgrund dieses Events passiert dann was anderes. Oder der Charakter entscheidet sich, ah, okay, weil das passiert ist, mache ich jetzt das. Ah, okay. Und der Zuschauer versteht, wie du von A nach B und so weiter kommst. Anstatt dass, okay, Event passiert, okay, und das nächste Event passiert,
Okay.
aha, okay, und das nächste Event passiert. Also, ich fand einfach, das Storytelling innerhalb, ich hätte mir ein bisschen mehr ökonomisches Storytelling gewünscht. Und das habe ich hier so ein bisschen vermisst. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen, ich bin eh immer sehr wirr in meinem Erzählen, aber ich hoffe, ist einigermaßen deutlich bekommen, worauf ich hinaus will. Also, dass mir einfach die Geschichte, die er erzählt hat und die Szenen, die er gewählt hat, für mich keine spannend inszenierte, knackige Story sind, beziehungsweise der Plot nicht da irgendwie so komplett packend ist. Es sind einzelne Momente immer wieder, die ich sehr herausragend finde, aber einfach so der rote Faden hindurch, das alles zusammenpacken, da hat mir so ein bisschen, ja, ich sag mal, das ökonomische Storytelling, was vielleicht etwas kompakter ist. Nicht unbedingt zeitlich kompakter, sondern einfach mit dem, wie es füllt, kompakter. Ich habe halt letztens, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe am Wochenende nochmal Der Weiße Hai gesehen. Jaws, für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Lebe ich, Meisterwerk, bam, 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 bam. Aber der hat das eben. Und selbst da denkst du ja, okay, gut, ja, der Hai, der taucht irgendwann auf, frisst jemand und haut wieder ab. Okay, der Hai taucht wieder auf, frisst jemand und wieder weg. Und dann, also es ist quasi, wenn du es jemandem erzählst, könntest du denken, ja, okay, ist ja hier eigentlich genauso. Irgendwann das Wesen taucht auf, frisst jemanden oder macht was Gefährliches und haut wieder ab. Aber wie diese Events verbunden sind in der Weiße Hai. Sorry, dass ich den jetzt damit vergleiche, aber ich sag mal so, ein bisschen ist der Vergleich ja schon
Ja,
zumindest.
ich finde schon, dass der recht fair ist eigentlich, ja.
Und das hat mir hier einfach so. Ja, ich sag mal, etwas gefehlt. Einfach so die Geschichte drumherum. Mich hat auch so ein bisschen. Während dem Film habe ich mich halt auch. Ich hab's, also während dem Film konnte ich auch noch diese Rückblende um Gordy nie so ganz zuordnen, was das jetzt genau soll, wo es darauf hinausläuft. Vielleicht sehe ich im Finale noch was. Und das ist eigentlich so erst was ich mir nach dem Film so ein bisschen mehr erschlossen hat. So, Thema Ausbeutung und hier, da ist ein Affe, der ist halt am Set, mit dem wird halt quasi gemacht, was er will. Das ist ja auch so am Anfang, wenn sie mit dem Pferd bei diesen Dreharbeiten sind oder an diesem Set und keiner irgendwie denen zuhört und ah ja gut, ist halt nur das Pferd, ist egal. Es wird auch dem Trainer nicht zugehört. Es wird auch komplett ignoriert. Der eine stellt sich ja hinter das Pferd tritt aus, bam, und das Pferd rast kurz aus. Ja, und das sind so die Momente, wo ich sage, da, keine Ahnung, hat für mich dann so das Gesamtkonzept nicht so ganz Hand in Hand gepasst. Nichtsdestotrotz, großartiger Filmemacher und stellenweise sehr, sehr geile, spannende und visuell beeindruckende Szenen.
Ja klar, also um auf das noch kurz einzugehen, was du sagst, diese Gordy-Handlungsszene, die nimmt doch ziemlich viel Raum ein. Es ist, er versucht so ein bisschen als die Buchdeckel zu präsentieren, weil wir haben, glaube ich, gleich am Anfang und dann immer wieder diese Vignetten zwischengeschnitten. Aber ich glaube, so spätestens nach dem zweiten Mal, wo man das wieder besuchen, weiß man eigentlich, auf was es rausrennt, ja. Und die einzige Pointe, die aus diesem ganzen doch relativ raumeinnehmenden Geschichte rauskommt, ist eigentlich, dass die eine Schauspielerin tatsächlich überlebt hat, aber halt jetzt ein entstelltes Gesicht hat, ja. Und die sehen wir dann einmal bei dieser UFO-Vorführung. Aber das war's dann. Also ja, die Message, ich weiß auch nicht, die ist gleichzeitig zu plump und zu subtil. Das ist irgendwie so irgendwo dazwischen, ja. Da fand ich das mit dem Paparazzi fast noch spannender irgendwie so. Das.
Ja, und es ist ja auch, also es ist ja nicht einfach so, ja gut, da kommt ein Verrückter mit einer Kamera an. Das finde ich ja auch nochmal, also der hat die ganze Zeit den Helm auf, der wirkt halt auch, ich glaube, es ist der erste Paparazzi, den ich als, die ja alle, ich sag mal, jetzt nicht vielleicht so die coolsten ethisch-moralischen Menschen sind. Aber der wirkt halt super creepy. Der wirkt halt sehr unheimlich. Er zieht seinen Helm nie ab, so wie er redet, wie er auftaucht, von jetzt auf gleich. Das hat mir auch gefallen. Also so, die Momente bleiben dann auch hängen. Oder das, was ich gemeint hatte. Also einmal für mich der visuell beeindruckendste Moment ist einmal dieses Haus, was dann in Blut getränkt
Ja.
ist. Wo das Wesen halt einfach darüber ist, fand ich so geil aus. Also wirklich habe ich noch nicht gesehen. Gibt mit Sicherheit irgendeinen Horrorfilm, wo das auch schon gemacht wurde, aber ich habe es so noch nicht gesehen.
Ja.
Und der Moment, wo ich wirklich sehr angespannt war, wo ich wirklich, okay, fand ich sehr unangenehm. Das ist da, wo die Kamera zum ersten Mal in dieses Wesen reingeht, wo du siehst, was mit den Menschen passiert, die hochgezogen werden. Da gibt es diese eine Frau,
Okay.
die wird als weiter hochgezogen und dann kommt so und du siehst so ein Teil von der Haut, das irgendwie so über das Gesicht von ihr gezogen wird und dann ist halt Cut und sie ist halt eigentlich durchgehend nur am
Okay.
Schreien.
Ja.
Das, ja, habe ich wirklich gefühlt, fand ich kreativ und sehr, ja, eindrucksvoll umgesetzt, für mich auf jeden Fall.
Ja, überhaupt das Monster-Design war eigentlich ganz cool. Auch dieses Auge, was sich immer so permanent nach außen stülpt und so. Es war ganz, ganz frisch. Das hat man so noch nicht gesehen. Und auch diese segelartige Wesen, was es dann wird, nachdem sie sich einmal ausstülpt. Wobei ich irgendwie das voll verpasst habe, dass sie sich ausstülpt. Muss ich mal geblinzelt haben im falschen Moment, weil auf einmal war da so ein Segelschiff. Habe ich irgendwie verpasst. Aber okay, das ist dann vielleicht meine Schuld. Aber ja, nochmal um diese Spektakel. Unsere Blutsucht muss gestillt werden, um diese Plotline nochmal zu bedienen. Ich finde, die kann man sich besser anschauen im Film Nightcrawler, falls du den gesehen hast. Mit Jake Gyllenhaal.
Ja, natürlich, ja, habe
Da
ich.
hat es besser funktioniert. Da hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist was Dreckiges, ja. Und man sollte das nicht tun. Und ich würde gern zum Beispiel ich hätte gern den Film gesehen rund um diesen TMZ-Paparazzo, Engo. Kommt mir vor, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen erlaubt. Weil so war es halt dann irgendwie so ein Monster-Horror in Wirklichkeit, letzten Endes. Ja.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Das ist ja schon wieder ein komplett anderer Film. Aber ja, also vielleicht ist das ein Film, der mir dann auch wesentlich besser zusagt, wenn ich ihn ein zweites Mal gesehen habe, so weil ich einfach dann hier weiß, okay, gut, der hat mir halt null irgendwie das gegeben, was, das ist auch übertrieben, aber ich kann mir vorstellen, nope, dass sich der sehr gut für eine zweite Sichtung eignet und dass da vielleicht so ein paar Probleme oder Dinge, mit denen ich Schwierigkeiten habe, verschwinden.
Ich glaube, ich hätte beim zweiten Mal schauen noch mehr Probleme mit der ganzen Gordy-Line, wenn ich weiß, auf was das rausläuft oder eben nicht, dass ich dem dann trotzdem 3 Minuten zuschauen muss, wie er da durchs Studio hüpft und Leute verprügelt. Aber ist vielleicht auch mein persönliches Problem.
Ich habe mich sehr gefreut, Michael Wincott zu
Ja,
sehen.
coole Rolle auch, ja.
Also der, ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen, und der hat ja
Ah,
eine Wahnsinnsstimme
Wahnsinn, ja.
im Original. Der,
Der muss irgendwie
ja.
einen Sack Kieselsteine als Kehlkopf haben oder so. Das ist.
Richtig, ja. Nee, den. Ich fand den, in all den 90ern war es immer so mein Favorite Bad Guy, The Crow, hier Alien die Wiedergeburt, Robin Hood, Prince of Thieves. Und genau, ich habe den dieses Jahr dann auch noch dreimal gesehen, weil hier im Spielfilmcast haben wir ja Oliver Stone besprochen und da spielt er in Born on 4th of July mit, The Doors und wie heißt er? Radio Talk? Nee, Talk Radio, genau. Nein. Also, ja, ein Mann, der eine sehr beeindruckende Stimme hat. Und das letzte Mal, wo ich den wirklich gesehen habe, falls du dich erinnern kannst, Ghost in the Shell, ist der für 2 Minuten zu sehen. Zu Beginn, bei dieser ersten Szene, wo sie das Hochhaus betritt und da diese Action-Szene, wo sie zu Beginn diese Gangster umbringt, da ist er kurz zu sehen. Das ist, glaube ich, so das letzte Mal, dass ich ihn in einem Blockbuster oder sonst in irgendeinem Film in den letzten Jahren gesehen habe. Aber
Okay.
ja, fand ich sehr schön, ihn mal wieder zu sehen und alleine wegen seiner Stimme würde ich mir den halt nochmal angucken und natürlich im Original. Das ist hat eine schöne, hat schöne Bassstimme, der Bursche. Ja, Mope, sonst noch Score fand ich cool, mir gut gefallen.
Definitiv. Na, er sah wirklich besser aus, als man es glauben möchte. Es war echt ein schöner Film. Und weil du vorher vom Blockbuster geredet hast. Das ist eben genau, die zweite Hälfte ist der volle Blockbuster. Das ist für mich so auf einer Ebene ein bisschen mit keine Ahnung, denn Dino-Verfolgungsjagd in Jurassic Park oder sowas, ja. Sowas halt. Was auch cool ist, macht Spaß, soll es sein, ja. Aber ist halt was ganz anderes als die, wir sind im Pferdestall und auf einmal sind da ganz creepy kleine Wesen und wir wissen nicht, was wir davon halten sollen, ja. Das sind halt für mich zwei unterschiedliche Dinge irgendwie.
Ja, also durchaus unterhaltsames, aber mit einigen Abstrichen Kinoerlebnis. Ja, schade. Ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich wirklich sagen.
Ja, schau, ich würde es für mich so zusammenfassen. Der Film, okay, der mir vom Konzept her am schlechtesten gefällt von Peel, der aber am besten aussah.
Ja.
Und vielleicht sogar am meisten Spaß gemacht hat. Aber es sind halt für ihn, ist halt das Konzept nicht zu vernachlässigen. Weil gerade Get Out lebt halt sehr viel von ihm. Und auch Us, finde ich. Aber ja.
Alright, dann genau, war es das einmal mit Nope und Mo. Wir beide haben einen weiteren Podcast. Wo hast du, beziehungsweise wo habt ihr denn in der letzten Folge in Eskapoden drüber gesprochen?
Wie erwähnt, Sandman über Sandman, genau. Okay. Das wird die letzte Folge und wird auch die nächste noch sein. Da werden wir den zweiten Teil noch besprechen. Also wir haben den ersten Teil besprochen, die ersten 5 Episoden, um genau zu sein. Und dann kommt noch die vollständige Besprechung. Die wird demnächst noch folgen. Ja, genau.
Okay. Alles klar. 10 Folgen sind's?
Mhm. Okay. 10 Netflix-Folgen, genau.
Ja, alles klar. Ich mache ebenfalls einen zweiten Podcast Spielfilm mit dem begabten Patrick Lohmeier. Da sind wir aktuell bei der Filmografie von M. Night Shyamalan angekommen. Erste Folge ist schon draußen, endet mit The Sixth Sense, was viele denken, nicht sein erster, sondern sein dritter Film ist. Und genau, die nächste Folge dann einmal Anfang September mit Unbreakable, Signs und The Village. Jawohl. Ansonsten, wie zu Beginn einmal, ihr dürft uns E-Mail zukommen lassen, lichtspielcast@kinofilme.com. Ansonsten findet ihr uns auch auf der Webseite kinofilme.com/podcast/lichtspielcast/eskapoden. Und ansonsten freuen wir uns über Wertung und Abos bei Spotify und iTunes. Ansonsten, bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.